Ein jeder lernt seine Lektion, so wird es wohl im Hause stohn, so schreibt es Martin Luther in seinem kleinen Katechismus von 1529. Martin Luther hat unheimlich viel geschrieben, also außerhalb seiner legendären Bibelübersetzung. Er war ein unglaublich produktiver Autor. Schriften, die theologisch und reformationshistorisch von großer Bedeutung sind. In einem großen Lesebuch hat der Germanist und emeritierte Professor Karl-Heinz Göttert jetzt ausgewählte Schriften von Martin Luther zusammengefasst und herausgegeben. Professor Göttert ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie interessieren sich für Martin Luther jetzt nicht aus theologischen Gründen, sondern ja eher aus germanistischen, kulturgeschichtlichen Gründen. Also was Luther für die Theologie bedeutet, das kann man sich eigentlich auch schon denken. Darum geht es jetzt nicht. Was bedeuten seine Schriften denn für die Kulturgeschichte?
Naja, zunächst einmal geht es darum, dass Luther mit seiner Bibelübersetzung und mit all den anderen deutschen Schriften etwas getan hat, was man vielleicht gar nicht so erwartet. Er hat der deutschen Sprache sehr geholfen. Man muss wissen, dass die deutsche Sprache zu Beginn des 16. Jahrhunderts noch in viele Dialekte zersplittert war. Es existierte also keine Gemeinsprache. Und gerade im schriftlichen Bereich erwartet man das ja. Das hat es also nicht gegeben. Und da hat Luther eine große Bedeutung. Das haben die Germanisten immer erforscht. Das weiß man auch gut und so weiter. Aber die Bibel stand dabei doch sehr im Vordergrund. Aber Luther hat eben mehr als die Bibel auf Deutsch verfasst, sondern er hat eben sehr viele theologische Schriften auch auf Deutsch geschrieben, damit sie einen größeren Leserkreis bekamen.
Also ich verstehe das richtig. Er hat die Sprache, die in unterschiedlichen Landstrichen ganz unterschiedlich gesprochen wurde, hat er erstmal so ein wenig vereinheitlicht, sodass es zu einer deutschen Sprache kam?
Ja, wobei man vielleicht zwei Sachen sagen muss. Das stimmt schon, nicht? Er hat eine bestimmte Auswahl getroffen, aber eben der andere Punkt ist der, dass die Verbreitung der Lutherschriften eben sehr hoch gewesen ist und damit eben sich diese Auswahl, die er getroffen hat, sich durchsetzte. Das kann man beim Vokabular beobachten. Nicht wahr? Wir hatten damals ein oberdeutsches und ein niederdeutsches und mitteldeutsches Vokabular und wenn man von oben nach unten fuhr und kreuz und quer in Deutschland, dann verstand man das alles nicht. Also die Bibel zum Beispiel ist nachgedruckt worden von einem Basler Drucker und dann hat er ein Glossar gegeben und da hat er geschrieben, dass ein Hügel ein Bühl ist und die armen Schweizer, die hätten gar nicht gewusst, was ein Hügel ist. Das können wir uns heute eben gar nicht mehr vorstellen.
Stimmt es eigentlich, man sagt ja immer, Goethe ist ganz wichtig. Allein aus dem Faust gibt es viele Sprichworte. Und Martin Luther, das sind die beiden Autoren, die am prägendsten für die deutsche Sprache sind?
Ja, das kann man sicher sagen. Wenn Sie bei Büchmann nachschlagen, das sind diese geflügelten Worte, dann ist übrigens die Bibel am umfangreichsten vertreten, noch mehr als Goethe und Schiller zusammen. Also die Zitate aus der Bibel, und das sind dann immer Luther-Prägungen, die dominieren ganz stark. Die haben sich also eingewurzelt und dazu geführt, dass wir uns besser verstehen in Deutschland, manchmal sogar mit Sätzen, in denen Wörter vorkommen, die völlig ausgestorben sind. Zum Beispiel wieder den Stachellöcken. Ich würde mal gerne jemanden fragen, hier auf der Hochstraße, wir sind ja da, was heißt denn Löcken? Sie werden keine einzige richtige Antwort finden. Es ist einfach ein Dialektwort aus dem Thüringischen und heißt springen. Aber weil wir es gewöhnt sind, behalten wir es bei.
Und da gibt es ja ungezählte Sprichworte. Also eher geht
so
ein
geht
Kamel
das
durch ein Nadelöhr und. Das sind alles Luther-Worte.
Das sind Luther-Prägungen und die haben dazu beigetragen, dass es eine gewisse Gemeinsamkeit gibt, unter anderem im Wortschatz, aber auch in der Syntax und so weiter.
Die Sprache von Martin Luther, auch mit dem Löcken, was Sie gerade sagten, das ist natürlich eine Sprache, seine Sprache. Muss man da viel übersetzen und übertragen oder versteht man das heute alles noch?
Ja, eben. Das wird unterschätzt. Viele Leute denken bei Luther dann nicht an die Bibel im Ganzen, sondern an sehr kleine Ausschnitte. Zum Beispiel das Weihnachtsevangelium. Und das haben die alle auswendig im Kopf. Oder sie können, wenn sie am Grab stehen, den 23. Psalm hersagen und so weiter. Aber sie müssen mal einen Text lesen, meinetwegen aus dem Römerbrief oder so etwas. Und dann merkt man das, dass das doch eine Sprache ist, die uns gar nicht geläufig ist und über die man stolpert. Also ich würde jetzt doch mal dreist sagen, ein Normalmensch kann eine Seite Luther nicht richtig verstehen.
Ja, auch im Weihnachtsevangelium zum Beispiel Hürden.
Ja,
das sind einzelne Worte, die so ein bisschen folkloristisch klingen.
Da wäre ich sogar noch großzügig. Nein, aber sie bleiben stecken. Das sind ja dann Sätze, die haben 10 Zeilen, sind sehr verwickelt. Die haben aber nicht die Syntax, die wir haben. Zum Beispiel die Konjunktionen, die stimmen nicht, wie wir sie benutzen und so weiter und so fort. Also ich will sagen, man bleibt stecken.
Und da haben Sie in dem großen Lesebuch auch durchaus glätten müssen, um das noch verständlich zu...
Ja, mit einer gewissen Gewalt. Das wird andere nicht begeistern. Die haben gerne den Luther-Sound, kann ich auch verstehen. Aber dieser Luther-Sound hat eben den Nachteil, den ich gerade geschildert habe.
Für wen hat Martin Luther denn eigentlich geschrieben? Für den Adel, für das Bürgertum? Für das Volk wohl eher nicht, denn...
Ja, die Historiker, die benutzen da eigentlich schon den Begriff des Volkes, aber damit meinen sie den Adel und das Bürgertum, also nicht die Gelehrten. Die sind auf Latein anzusprechen und das sieht man ja bei Luther, das macht er ja auch. Die 95 Thesen zum Beispiel, klar, sind auf Latein, da spricht er mit seinen Leuten, mit seinen Mitstreitern, mit seinen Widersachern, die werden auf Latein angesprochen, nicht wahr? Und wenn man jetzt andere ansprechen will, intelligente Leute, aber eben nicht diese normal Studierten, die muss man dann auf Deutsch ansprechen und das hat er eben getan. Übrigens, das ist ihm sehr verübelt worden. Erasmus von Rotterdam hat zum Beispiel gesagt, Luther, ganz furchtbar, der spricht ja mit normalen Menschen und das ist doch alles, was nur uns angeht, uns Gelehrte, meinte er damit.
Also ist ihm vorgeworfen worden, dass er das trivialisiert?
Dass er das in die Breite trägt und natürlich damit Mitstreiter bekam, die man damals nicht erwartet hatte. Mit den paar Theologen wäre man vielleicht fertig geworden, aber wenn da plötzlich ganze Hundertschaften diese Texte lesen, dann wird es schwierig.
Nun, welche Schriften haben Sie ausgewählt? Die berühmten 95 Thesen, die sind im großen Lesebuch jetzt nicht dabei.
Nein, weil die auf Latein ursprünglich verfasst sind. Ich hatte von vornherein gesagt, ich bin jetzt Germanist, kein Theologe. Und bei mir liegt das Schwergewicht eigentlich auf dieser kulturgeschichtlichen Dimension. Ich wollte eben die deutschen Texte auswählen, wobei man sagen kann, dass Luther immer so eine gewisse Parallelität hatte. Wenn er was auf Latein geschrieben hat, dann hat er das in der Regel auch irgendwann in einer gewissen Umformung auch auf Deutsch geboten. Zum Beispiel die 95 Thesen, die sind dann in einem Sermon, das heißt eigentlich Predigt, in einem Sermon von Ablass und Gnade, in einer Auswahl kommentiert. Also es gibt da sozusagen Erläuterungen auf Deutsch nachträglich.
Und mit genau diesem Sermon von Ablass und Gnade beginnt auch Ihr großes Lesebuch, also die erste Schrift, die Sie da ausgewählt haben. Sie ordnen dann die Schriften chronologisch nach dem Jahr Ihres Erscheins. Das ist einmal sehr praktisch einfach.
Ja, und es gibt nicht so viel Streit.
Welche Entwicklung lässt sich da denn ablesen? Also dieser Sermon von Ablass und Gnade ist sicher einer seiner bekanntesten und wichtigsten Schriften.
Ja, weiß ich nicht so. Im Vordergrund stehen natürlich die 95 Thesen selber. Aber diese Schrift hier, die ist damals am bekanntesten gewesen. Die Leute haben die nicht auf Latein rezipiert, das waren ja nur die Gelehrten, sondern Verbreitung gefunden haben diese Thesen in dieser Schrift. Das ist eben das Typische in dieser deutschen Schrift. Übrigens, das war die erste Schrift, die so richtig verbreitet gewesen. Ist die 95 Thesen gar nicht so, aber diese, das kann man eben nachweisen, indem man die Drucke aufzählt, das sind riesige Mengen.
1518 war das, als diese Schrift erschien, Sermon von Ablass und Gnade. Was ist für Sie das Besondere an dieser Schrift?
Naja, er hatte eben gemerkt, es kommt eine Diskussion zustande, aber wie das immer so ist, da streiten sich Leute und da wird was gesagt, was gar nicht stimmt und so weiter und er wollte nun für eine gewisse Klärung sorgen und hat das erstmal auf Latein gemacht, das steht wieder nicht in diesem Buch, aber eben als er diese deutsche Schrift verfasste, hat er diese Gelegenheit benutzt, das zu erläutern. Da sind also nicht die Thesen in Thesenform untereinander geschrieben, sondern es sind einige wichtige herausgegriffen und die sind dann erläutert.
Das merkt man Ihrem Lesebuch oder den ausgewählten Texten an. Das sind oft Gebrauchstexte.
Ja, ja.
Also ich habe gerade zitiert aus dem kleinen Katechismus. Ja, das kann man so runterlesen und kann genau erfahren, was man zu tun hat.
Ja. Ja gut, der ist nun wirklich eine Ausnahme. Also wenn mir jemand sagen würde, Luther beurteilen wir nach dem Katechismus, dann würde ich sagen, na, so geht das nicht. Denn das ist die Schrift, die sollte dann auch auswendig gelernt werden, die sollten Kinder verstehen. Die ist nun wirklich die untypischste. Also typischer für Luther sind dann schon diese doch sehr professoralen Äußerungen, die sowohl im Lateinischen, da sowieso, aber eben auch im Deutschen so verfasst sind.
Nun ist Luther kein Heiliger, das ist ja von vornherein
als Evangelischer natürlich
unmöglich, sagt keiner. Aber er hat auch wirklich seine großen Schattenseiten. Sein Türkenhass und sein Antisemitismus, muss man da nennen. Sie haben in dem Lesenbuch die Schrift von den Juden und ihren Lügen aufgenommen. Was hat es eigentlich damit auf sich?
Ja, ja, das ist natürlich so eine ganz prekäre Geschichte. Man weiß, dass Luther Antisemit war. In der letzten Zeit ist das in mehreren Büchern dargelegt worden. Früher hat man das eher auszuklammern versucht, aber das ging eben auf die Dauer nicht. Also man wusste es, nun muss man es auch mal lesen können. Und diese Schriften, die sehr übel sind, also ich habe sogar noch die ausgewählt, die am wenigsten übel ist, weil wenigstens diese Fäkalsprache da nicht vorkommt, aber eben diese Aufforderung, die Synagogen anzuzünden, die Leute zu vertreiben, ihnen das Wegerecht abzusprechen, das steht da alles drin. Und das muss man eben auch mal lesen können. Und wenn Sie das in der Weimarer Ausgabe, also im Urtext lesen, dann weiß ich nicht genau, wie viel da hängen bleibt. Abgesehen davon, dass man da sehr ermüdet. Das sind so 130 Seiten. Ich habe 60 oder 70 davon übersetzt. Und das in flüssigem Deutsch zu lesen, das wird doch für die meisten angenehmer sein.
Wie geht man damit um? Also auch kulturhistorisch, ja, Martin Luther?
Man macht sich Gedanken, nicht? Es sind viele Gedanken angestellt worden, die liegen dann oft im psychologischen Bereich. Mir ging es eher um was anderes. Man kann eben sehen, dass Luther die Bibel insgesamt auf eine bestimmte Weise liest. Also das Alte Testament, das erscheint ihm als eine christliche Schrift. Das hätten die Juden nur nie verstanden, das ist dieser Vorwurf und so weiter. Das ist natürlich eine Interpretation, die ihm die Juden sofort bestritten haben und wenn es ein Gespräch gegeben hätte, auch sehr kompetent bestritten worden wäre. Und diese Auseinandersetzung wollte er nicht führen. Er hatte Angst, ganz am Anfang dieser Schrift schreibt er das, er hat Angst, dass seine Leute von der Fahne gehen, wenn sie entsprechend informiert werden von den Juden. Er meint dann auf unfaire Weise und so weiter. Also da steckt auch eine gewisse Abgrenzung hinter, die sein eigenes Unternehmen betrifft. Das ist jetzt meine Deutung. Es wird andere geben, die es anders deuten. Warum soll es da nicht unterschiedliche Meinungen geben?
Haben Sie sich durch die Gesamtausgabe durchgewühlt, um dann die Texte durch...
Ja, nein, es ist so, ich habe ein dickes Buch geschrieben, das wird im Februar kommen und beschäftigt sich mit Luthers Bibel. Das heißt auch so, Luthers Bibel. Von daher habe ich eine gewisse Spezialisierung auf diesem Gebiet. Aber man muss eben viel lesen. Das machte sich dann eben bezahlt, hätte ich was gesagt, als der Verlag dann auf den Gedanken kam, einmal eine Auswahl vorzulegen. Und ich hatte da nicht so große Mühe, das auszuwählen. Es wird Leute geben, die sagen, das hätte man auch alles intelligenter machen können. Aber gut, dann sollen sie es eben intelligenter machen. Ich meine, eine Auswahl ist immer eine Auswahl.
Die Bibel ist natürlich für alle, die christlich sind, die Bibel ist die Lutherbibel, auch die Bibel für alle Germanisten?
Nein, ja, es ist schon so, dass man sagen kann, dass die deutsche Sprache ohne Luthers Bibel einen anderen Weg genommen hätte. Wissen Sie, wenn Sie das sagen, dann ist einfach die Bedeutung umrissen. Also sich um Luther drücken zu wollen, wenn man die Geschichte der deutschen Sprache studiert, das geht nicht. Das haben wir auch nie gemacht. Die Germanisten haben dann allerdings es immer dabei belassen, dass die diese sprachliche Seite erforscht haben. Ich bin jetzt einer noch etwas anderen Seite nachgegangen. Man kann ja mal gucken, wie richtig das denn alles übersetzt ist. Und der Titel des Buches, der heißt nicht umsonst Luthers Bibel, denn eigentlich müsste man betonen, Luthers Bibel ist daraus geworden. Und das ist das, dem ich jetzt einmal nachgehe, auf eben sehr vielen Seiten.
Kann man ja gar nicht alles richtig übersetzen, Nadelöhr oder andere Dinge.
Ja. Naja, da geht es um fundamentalere Sachen. Da geht es so diese paulinische Deutung im Neuen Testament, wie die durchgedrückt wird, diese Gerechtigkeitsbegriffe und so weiter. Das steht alles so nicht im Text. Das sind also Interpretationen. Und es wird keinen einzigen evangelischen Theologen geben und übrigens Luther selbst auch nicht, der sagen würde, dass das so genau da im Text steht. Sondern das ist eben der Witz an dieser Übersetzung. Sie wollte von Anfang an Interpretation sein und ist es auch geworden.
Wir sind sehr gespannt auf Ihr Buch. Nun zunächst das große Lesebuch. Also Sie haben es chronologisch geordnet, ja. Aber man kann auch darin herumlesen.
Sicher.
Und sich eine Schrift vornehmen. Ja. Warum lohnt es sich, auch wenn ich mich eher nicht für Luthers Theologie interessiere, dieses Lesebuch zur Hand zu nehmen?
Ja, Luther ist eine Gestalt der Weltgeschichte. Das muss man einfach so sehen. Und er hatte Meinungen auf sehr unterschiedlichen Gebieten, in der Pädagogik zum Beispiel. Es geht um Kindererziehung und so etwas, um eine Schulreform. Was hat er nicht alles geschrieben? Nicht, was sind ja nicht nur die theologischen Sachen im engeren Sinne, Kirchenorganisation und so weiter. Das gehört schon zum Begreifen unserer Kultur, dass man da diese neuen Ideen, die Luther verfochten hat, einmal kennenlernt. Es werden Leute rumpicken. In der Schule wird vielleicht jemand im Geschichtsunterricht auf die Schrift zum Bauernkrieg kommen und ein anderer wird sich das rauspicken. Und so ist das aber auch gedacht.
Also das ist auch in Ihrem Buch diese Schrift, wo er Bildung fordert, ja, für Schüler, auch sehr interessant, was er da gesagt hat.
Das sind ja auch Sprachenstudium ist da drin in dieser Schrift. Ja.
Demokratisierungsprozesse, die er damit auch durchaus...
Ja, gut, es geht schon um den Obrigkeitsstaat. Aber gerade das muss man eben mal kennengelernt haben und dazu ist das da.
Was, letzte abschließende Frage, was wünschen Sie sich für das Lutherjahr, Sie, der sich sehr viel mit Luther beschäftigt hat?
Also ich denke schon, Diskussion, man sollte feiern gut, aber man sollte diskutieren und einige Dinge, die so richtig festgefahren sind, vielleicht mal lockerer behandeln und auf diese Weise dann durch den Zufall der so und so vieljährigen Wiederkehr auch zu einem gewissen Ergebnis kommen.
Locker behandeln ist ein gutes Stichwort. Sie haben nicht nur das große Lesebuch herausgegeben, es gibt auch ein kleines, ja fast schon spielerisches Büchlein, Martin Luther, die 95 Thesen, auch im Fischer Verlag. Also das ist eher so für die Jackentasche und jede Seite hat eine These. Das ist auch ganz wunderbar, da kann man auch spielerisch ein bisschen mit umgehen. Vielen Dank, Professor Karl-Heinz Göttert. Martin Luther, das große Lesebuch, so heißt das Buch, das Professor Göttert jetzt herausgegeben hat. Es ist im Fischer Verlag als Taschenbuch erschienen. Das Buch hat 500 Seiten. Professor Göttert hat auch eine Einleitung zu dem Buch geschrieben und führt die Schriften jeweils kurz ein. Das ideale Buch eigentlich, nicht nur zum Martin-Luther-Jahr. Es kostet als Taschenbuch 12,99 €. Vielen Dank.
Danke auch, ja.